Compassion präsentiert Kommentar, der Meinungspodcast zu den aktuellen Themen in der Kommunikationsbranche.
Herzlich willkommen heute zum Thema Nachhaltigkeit, unser Podcast mit Professor Dr. Ansgar Zerfers. Wer kennt ihn nicht in der Branche? Einen der wirklich forschenden Wissenschaftler im Bereich Kommunikation und PR, sehr bekannt im deutschsprachigen Raum. Ich freue mich sehr, lieber Herr Zerfers, dass Sie heute bei uns sind. Mein Name ist Alexander Güttler und ich komme aus Gelsenkirchen und dort eher aus der, aus der praxisnahen Ausbildung. Insofern vielleicht ganz spannend, heute das Thema Nachhaltigkeit aus unterschiedlichen Perspektiven zu diskutieren. Wir sind darauf aufmerksam geworden, Herr Zerfers, auf Ihr Trendradar. Schon 21 haben Sie da Nachhaltigkeit als einen der zentralen 5 Branchentrends identifiziert. Das ist auch damals durch die Corona-geschwächten Medien gegangen. Und wir würden gerne zum ersten einmal mit Ihnen kurz klären, was ist eigentlich Nachhaltigkeitskommunikation oder nachhaltige Kommunikation oder gerne auch Sustainable Communications genannt? Was haben wir darunter zu verstehen, Herr Zerfers?
Ja, vielen Dank für die Einladung. In der Tat ist ja Nachhaltigkeitskommunikation im klassischen Sinne, also kommunizieren über Nachhaltigkeitsthemen, nichts Neues, auch kein Trend. Worauf wir aufmerksam gemacht haben, ist, dass man das Ganze etwas umdrehen muss, also wirklich nachhaltige Kommunikation in den Fokus nehmen sollte. Und darunter versteht man die Nachhaltigkeit der Prozesse, der Plattformen, der Medien, der Produkte von Kommunikationsabteilungen, von Kommunikationsagenturen. Also nicht nur über Nachhaltigkeit reden, sondern selbst das, was man tut, auch Nachhaltigkeit machen.
Mhm. Können Sie da ein Beispiel nennen? Was machen denn beispielsweise Kommunikationsabteilungen im Unternehmen anders, wenn sie sich so einer nachhaltigen Haltung verschreiben?
Also zunächst einmal, Trendstudie heißt ja, wir haben das identifiziert als ein Thema, was wir in anderen Bereichen von Unternehmen ganz stark sehen. Da gibt es auch ganz klare Treiber, auf die können wir noch eingehen. Zertifizierungen, Unternehmensberatungen, die das durchtreiben. Jetzt sind natürlich die Kommunikationsabteilungen und Agenturen als Dienstleister nicht die ersten, an die man denkt, wenn man an Emissionen beispielsweise denkt. Aber das nimmt ja zu und deswegen muss man sich fragen, wie schauen eigentlich die eigenen Prozesse aus? Wir alle kennen Automobilbranche nur als ein Beispiel vor Corona. Ja. Natürlich aufwendige Pressereisen in ferne Länder, um da mal einen Tag mit dem Auto herumzufahren. Kann man das anders machen? Wir alle kennen die Frage, Printprodukte kann man da vermeiden oder nicht? Aber wir alle wissen auch natürlich, dass es bei Kommunikation um das Erreichen von Wirkungszielen geht. Und da ist natürlich eine Abwägung zu treffen. Was wollen auch die Zielgruppen? Was wollen Journalistinnen, Journalisten? Was wollen Mitarbeiter? Und das ist natürlich nicht immer nur alles digital und nicht nur alles ökologisch. Logisch, manchmal muss man sich auch sehen, um Ziele zu erreichen. Also von diesem Hintergrund nochmal Prozesse anzuschauen, im eigenen Maschinenraum sozusagen auch mal aufzuräumen. Das ist so ein bisschen die Kernidee, aber da stehen wir, glaube ich, noch ganz am Anfang.
Ein sehr schönes Beispiel, wenn ich dabei gehen darf. Reisen, eine Riesensache, sicher in der Kommunikationsbranche, die sich durch Corona deutlich eingestreckt haben. Und überraschenderweise haben wir erlebt, Mensch, vieles geht trotzdem. Und die Emissionen sind natürlich deutlich geringer. Es wird erheblich weniger geflogen. Es wird vielfach auf Bahn umgestiegen. Es gibt viele Kleinigkeiten, die im Unternehmen, ob Agentur oder Unternehmen selbst gemacht werden können. Etwas, was ich vielleicht auch aus unserer Sicht ergänzen kann, es gibt eine Vielzahl von Zertifizierungsverfahren, die erstmal nicht per se Nachhaltigkeit auf ihren Fahnen stehen haben, sondern sich grundsätzlich mit Prozessen beschäftigen. Zum Beispiel ist unsere Agentur wie viele GPA-Agenturen CMS3 zertifiziert. Das ist so das führende Label in Deutschland, was eben zeigt, da hat sich jemand über seine Prozesse Gedanken gemacht. Es ist aber auch ein Trend, den wir, Herr Zerfers, jetzt so seit 1-2 Jahren sehen, dass Agenturen sich auch von anderen Zertifizierern zertifizieren lassen und klimaneutral werden und ihre Emissionen ausgleichen. Was ist das, eine Modeerscheinung oder könnte das etwas werden, was immer mehr zur Pflicht auch für Kunden wird, mit solchen Agenturen dann eben auch zusammenzuarbeiten?
Ja, ich glaube, Sie haben was Wichtiges angesprochen. Also Wichtig ist zunächst mal überhaupt die Prozesse anzuschauen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir sehen, was in der ganzen Kommunikationsbranche, ob jetzt Agenturen, die sind, glaube ich, noch besser aufgestellt, weil sie als kleine Einheiten auch viel näher natürlich an Workflows, an der Bepreisung auch von Workflows dahinterher sind. Bei Unternehmen sieht man das sehr viel weniger. Das ist eine Grundvoraussetzung, auch zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung. Also auch das geht ja alles nur, wenn ich Prozesse habe. Wenn ich das einmal gemacht habe, kann ich natürlich in verschiedenen Richtungen, auch zum Beispiel in Richtung der Nachhaltigkeit, der Emissionsvermeidung, des ökologischen Fußabdrucks daran gehen. Der Grund dafür ist, glaube ich, mehrfacher. Also zum einen ist es der, dass man sich selbst profilieren will, dass auch Mitarbeitende darauf Wert legen, dass das schlicht auch mal ein Wertfaktor für die Organisation selbst ist. Das zweite ist ganz eindeutig, dass es auch gefordert wird, mehr oder weniger im Zuge der zunehmenden Zertifizierung auch von Lieferketten ist natürlich auch darauf zu achten, dass auch Servicedienstleister da unterwegs sind. Im Moment sehe ich das in der Praxis noch nicht so stark. Man muss auch einfach ganz sagen, dass natürlich der Fußabdruck von Kommunikationsabteilungen oder Agenturen im Vergleich zu Produktion, zu Vertrieb immer noch überschaubar ist. Aber wir sehen doch sehr deutlich, dass es in Einzelfällen auftaucht und vor allen Dingen wir sehen ganz große Bewegungen und Interessen anderer von Zertifizierer beispielsweise, die dahinterher sind und natürlich auch versuchen, diesen Bereich zu erschließen.
Kann ich da nur unterstützen. Wir sind selber als Agentur klimaneutral. Und als wir diesen Prozess begonnen haben, hat das bei unseren Mitarbeiterinnen an allen Standorten ein Rieseninteresse gegeben. Das war auch allen sehr wichtig, dieses zu tun und hat auch entsprechend, denke ich, für ein Stück weit zur Motivation gesorgt. Und ich kann es auch teilen beim Kunden, dass dies aktiv gefordert wird als Teil einer Lieferkette, dass eben auch der Agenturpartner klimaneutral beispielsweise sein muss, ist eher die absolute Ausnahme noch. Etwas, was ganz langsam kommt, wo ich mir auch in den nächsten Jahren deutliche Schübe erwarte. Es ist aber etwas, wo ich denke, das kann man sehr gut auch aktiv platzieren. Und auch dann stößt es aus meiner Sicht auch beim Kunden sehr häufig auf Interesse, wenn man sieht, ach, das und das machen die, ist ja interessant. Ob das dann einen Preisvorteil rechtfertigt oder nicht, wage ich mal dahingestellt sein zu lassen. Aber es ist auf jeden Fall eine Bewegung, die so ganz langsam beginnt und die ja ehrlicherweise auch auf internationaler Ebene ganz andere Treiber hat. Vielleicht wollen wir darauf schwerpunktmäßig auch nochmal eingehen, weil da tut sich ja im europäischen Rahmen einiges.
Ja, das tut sich. Vielleicht vorher doch nochmal eine Anmerkung. Um das richtig umzusetzen, ist es, glaube ich, schon nochmal wichtig, in die Tiefe zu gehen. Wir sehen im Moment, wie Sie gerade sagen, einige Beispiele. Da werden aber natürlich eher so Standarddinge, Sie haben das Thema Redant, Dienstreisen, andere Dinge untersucht. Wenn man in die Tiefe gehen will, geht es natürlich schon darum, die spezifischen Prozesse in Kommunikationsabteilungen und Agenturen zu untersuchen. Also dann braucht man schon nochmal, tiefergehende möglicherweise Analysen, wo überhaupt die Hebel sind. Und das liegt eigentlich bisher noch nicht vor. Also eine spezifizierte Übertragung allgemeiner Prozesslandschaften oder auch Indizes runtergebrochen auf die Kommunikation. Da ist, glaube ich, noch Bedarf. Da ist im Moment auch bei uns am Lehr schon eine Forschung unterwegs, die das in den nächsten Monaten mal ein bisschen näher anschauen wird, am Beispiel der Agenturen. Also ich glaube, wer sich da weiter vertiefen will, der kann da doch noch reingehen auf der oberen Ebene, also so allgemeine Geschäftsprozesse. Da kann man natürlich auf die jetzt schon existierenden Modelle aufsetzen. Zu der Frage, was tut sich international, das wissen wir natürlich, gibt es natürlich jetzt auch die rechtlichen Vorgaben. Es liegen ja inzwischen ganz konkrete Vorschläge vor der seit langem diskutierten Richtlinie der EU, also Corporate Sustainability Reporting Directive. Aber es gibt auch verschiedenste freiwillige Initiativen, in denen Unternehmen unterwegs sind. Das können Initiativen sein wie die B Corporation. Es gibt den deutschen Ethikindex von der Stiftung Club auf Hamburg, der von Mittelständlern durchgesetzt wird. Es gibt das Shared Value Institute. Es gibt also seit vielen Jahren Initiativen, die auch jenseits der rechtlichen Bestimmungen, die jetzt gerade kommen, auch für kleine Unternehmen gelten, ja schon aktiv sind. Und ich glaube, das muss man stark beobachten. Es ist in doppelter Hinsicht relevant, weil da natürlich auch große Unternehmen drinstecken, die das auch jetzt weiter runterbrechen, eigene Zertifizierung haben, die möglicherweise auch hinausgehen über das, was jetzt die EU fordert und umgesetzt wird. Und zum Zweiten, ganz praktisch, ist es natürlich so, dass zumindest größere Kommunikationsagenturen, aber natürlich auch Unternehmen, deren Kommunikationseinheiten auch im Mittelstand schlicht jetzt unter die rechtlichen Maßstäbe fallen und dann zumindest in Zukunft auch damit konfrontiert werden, dass sie von wem auch immer zertifiziert werden und dann auch gefragt werden, wie laufen eure Prozesse ab.
Vielen Dank. Vielleicht noch ein Zitat von einer Kollegin bei uns, Marianne Diehl, die hat mal geschrieben, um ihren ersten Gedanken aufzunehmen, Herr Zerfers, die beste Nachhaltigkeit ist eigentlich, ressourcenschonende Prozesse einzuführen. Wir haben das bei uns mit dem agilen System diskutiert. Je ressourcenschonender man selber seine Leistung erbringt, ist dies ein zentraler Schritt in mehr Nachhaltigkeit. Würden Sie ihr da recht geben, der Kollegin?
Ja, selbstverständlich. Also nicht nur in Richtung Nachhaltigkeit, auch in Richtung ökonomische Effizienz. Und nochmal, ich möchte auch hier nochmal ganz stark den Punkt Digitalisierung reinbringen. Denn wenn Sie digitalisieren wollen, wenn Sie Daten nutzen wollen, dann brauchen Sie halt eine klare Vorstellung Ihrer Prozesslandschaften. Nachhaltigkeit ist natürlich auch alle Nachhaltigkeit, Effizienz und möglicherweise auch im ganzen Bereich des Datenmanagements auch dann Potenziale ausschöpfen, gehen aber nicht nur immer in die gleiche Richtung. Also manchmal kann es natürlich auch hier Widersprüche geben, das ist auch klar. Und das muss aber im Einzelfall ausgelotet werden. Genau deswegen ist es ja notwendig, über das, was wir im Moment haben, wo also, ja, das sieht man ja auch bei der CMS-Zertifizierung der PR-Agenturen. Im Moment sind das alles noch relativ generische Prozesse, die auch nicht nur für eine PR-Agentur gelten würden, die also auch für alle möglichen anderen Service-Dienstleister gelten. Auch da gibt es in den USA zum Beispiel Normen, also was ANSI, was bei uns so mit DIN vergleichbar ist, für Nachhaltigkeit für Service-Provider. Das bewegt sich aber alles immer noch auf einer recht, ich sag mal, generischen Ebene für Wissensdienstleistungen. Und da kann man ansetzen, wenn es richtig ins Eingemachte geht, hat ja auch jeder verschiedene Wertschöpfungsketten, je nachdem, was Agenturen oder Beratungen auch konkret anbieten. Und dann muss man das sicherlich noch an der Ebene runterbrechen. Und dann gibt es natürlich zum Teil einen Gleichklang zwischen Effizienz, Nachhaltigkeit und auch Wettbewerbsfähigkeit im Einzelnen, sicherlich aber auch ein Spagat.
In der Agenturszene haben wir zumindest Goldgräberstimmung ein klein wenig mit Blick auf 23. Sie haben es genannt. Im Europäischen Parlament und im Europäischen Rat wird verhandelt. Ab 2023 soll die neue Direktive für das Sustainability Reporting gelten und in EU-Recht eben überführt werden in den einzelnen Mitgliedstaaten. Das heißt, wir werden einen enormen Schub auch als Aufgabe in den Unternehmen, als Beratungsaufgabe in den Agenturen erleben in Sachen nachhaltige Kommunikation. Und Sie haben es gerade genannt, es sind eben dann künftig alle kapitalmarktorientierten Unternehmen berichtspflichtig. Also alle, die an EU-Börsen notiert sind, ausgenommen nur Kleinstunternehmen und auch Unternehmen, die nicht notiert sind, sind ab einer bestimmten Größe berichtspflichtig. Ich sag mal nur, damit die Hörer auch eine Einschätzung bekommen und die Hörerinnen, das waren bisher so ungefähr 12.000 Unternehmen in der EU. Das werden künftig vermutlich, so wird gesagt, über 50.000 sein, 15.000 allein in Deutschland. Also da kommt eine enorme Welle auf uns zu in Sachen Reporting. Und wie gesagt, einige planen schon die Zeiten der Glückseligkeit. Aber es ist ja kein Markt, der jetzt absolut neu ist, Herr Zerfers. Da sind ja schon eine Vielzahl von Anbietern tätig und im Grunde genommen teilt der sich ja auch schon in der Vorbereitung all dessen, was kommt, teilt sich dieser Markt in so zwei große, ich nenne es mal Bubbles. Die eine, die eher in Richtung Prozesse gehen, Prozesse aufsetzen, Prozesse organisieren und die anderen, die aus dem Feld der Berichterstattung kommen. Vielleicht können Sie die beiden mal so ein bisschen genauer beschreiben und auch in die Bubble der Berater, der Prozessorganisatoren reingehen und welche Rolle diese Bubbles zueinander haben werden.
Wichtig vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, wir wechseln jetzt die Perspektive. Wir reden jetzt nicht mehr nur über die Nachhaltigkeit in Kommunikationsabteilungen, Agenturen, sondern in der Tat in Unternehmen in der Breite und fragen jetzt, welchen Beitrag Kommunikationsberatung dazu leisten kann. Und in der Tat, wie Sie schon sagen, es geht dann natürlich nicht darum, im eigenen Brit, also sozusagen bei Kommunikationsmanagementprozessen und Kommunikationsprodukten, sondern wirklich im Kerngeschäft der Unternehmen. Und das ist natürlich ganz stark im Bereich der Produktion in ganz verschiedenen Branchen, aber im Bereich von Vertrieb, im Bereich von Sourcing, Lieferkettengesetz hängt ja mit dran, über sowas nachzudenken. Und das ist natürlich eine, wie Sie schon sagen, ja nicht nur Bubble, das ist eine ganze Industrie, die existiert, die getrieben ist natürlich aus der klassischen Debatte um Zertifizierung, Optimierung. In Unternehmen ist es ja so, wenn man CSR jetzt richtig versteht, also nicht nur als Kommunikation, sondern die Frage, wie habe ich wirklich meine Prozesse durchdacht, hat das ganz viel mit ja konkreten ja auch Messungen, Prozessoptimierung zum Beispiel ja in der Produktion zu tun. Und das ist natürlich jetzt nicht so, dass da unbedingt die Kommunikatoren, auch nicht die Wirtschaftsprüfer, die Experten sind, sondern hier geht es wirklich ganz stark um Technologie, um Organisationsentwicklung, ja, wie gesagt, auch um Sourcing, um Lieferketten, wo Verträge, wo rechtliche Fragen dranhängen. Das wird intern gemacht und das wird natürlich auch im Kern von spezialisierten Unternehmens- und Technologieberatungen gemacht. Dazwischen hängt in diesem Bereich der Bubble, darauf spielen Sie ja an, das sind natürlich diejenigen, die im Moment schon im Bereich von Zertifizierung unterwegs sind. Das sind Wirtschaftsprüfer vor allen Dingen, die natürlich einen ganz großen neuen Markt entdecken, um statt dem klassischen Finanzreporting, was wir heute auch schon haben, Integrated Reporting, hier noch stärker reinzugehen und hier auch einfach einen größeren Markt zu erschließen, weil es eben jetzt auch Unternehmen ab 250 Beschäftigte, Bilanzsumme 20 Millionen Euro, das ist schon nochmal ein viel größerer Markt als der, der bisher eben unter diese ganzen Berichtspflichten fällt. Also die sind natürlich darauf aus, die entwickeln hier Modelle. Und dazu kommt eben, neben diesen Playern, die wir, glaube ich, alle kennen, die drei, vier großen Wirtschaftsprüfer, die da unterwegs sind, und eben Zertifizierer, also sowas wie DNVG und andere, die ja ursprünglich mal aus der Zertifizierung von Schiffen kommen und natürlich, oder TÜV, die heute alles Mögliche zertifizieren und da ein Geschäftsmodell haben, darauf natürlich setzen. Dazu kommen eben die von mir schon genannten Initiativen. Also das sind diejenigen, die eher so unternehmerisch getrieben sind, wo aus, ich sag mal Beispiel, Gemeinwohlökonomie in Deutschland als Initiative im deutsch-österreichischen Rahmen stand. Die haben ja schon 2000 Unternehmen dabei, 500, die jetzt schon bilanzieren, praktisch integriert. Wenn man das jetzt mal zu den 15.000 in Relevanz setzt, auch die werden natürlich jetzt zum Teil von dieser EU-Richtlinie betroffen sein. Die große Frage ist aber, werden die nicht schlicht ihre bisherigen Reporting-Modelle, die sie aus anderer Intention machen, freiwillig in diese Richtung weiterentwickeln? Also auch da ist etwas, wo man sehen muss, da sind schon bestehende Akteure unterwegs. Und das alles mündet natürlich in die Frage, wenn die Prozesse optimiert und angeschaut werden, wie wird darüber berichtet? Und da kommen natürlich jetzt klassischerweise Kommunikationsabteilungen, Agenturen ins Spiel. Das war bisher ja auch schon so, dass man Nachhaltigkeitsbericht gemacht hat. Die entscheidende Frage wird natürlich sein, wird die Kommunikation intern oder extern jetzt am Ende gefragt, das zu machen, was im Rahmen der Gemeinwohlökonomie oder des deutschen Ethikindex oder jetzt eben anderer Nachhaltigkeitsmodelle, die dann der EU-Richtlinie entsprechen oder darüber hinausgehen, wird das einfach noch schön aufbereitet? Oder wird man auch die Kommunikatorinnen und Kommunikatoren einbeziehen, bereits bei der Weiterentwicklung dieser Indizes? Das ist eben die Frage, wie Sie schon sagen, wer hat da den Stake, wer hat da mehr Kompetenz? Und wir wissen ja, dass einige Kommunikationsberatungen, die auch im Bereich Organisation unterwegs sind, da sicherlich Kompetenzen haben. Da kann man auch an Partnerschaften denken. Ich denke aber, dieser Markt wird sehr offen sein und man muss sich nochmal klar machen, dass im Kern nicht die Kommunikation der Punkt ist, sondern dass der eigentliche Spielraum eben wirklich in dieser Prozessanalyse liegt. Denn wenn man die gut macht, das haben wir eben gesagt, auch bei Ihrer Kollegin, dann hat das eben nicht nur einen kommunikativen Impact, eine Reputation, eine Berichterstattung, sondern dann hat das ja wirklich einen Geschäftsimpact. Und deswegen sind Unternehmen natürlich gut beraten, da den Schwerpunkt zu setzen und sich nicht nur von der Kommunikationskompetenz da leiten zu lassen, wenn man da die richtigen Berater sucht.
Vielleicht, wenn wir die Grauzone in der Mitte für einen Moment vernachlässigen und in die beiden, einmal dort Prozesse, einmal dort Kommunikation, in diese großen Felder gucken, dann haben die ja auch unterschiedliche Ansprechpartner. Wenn man ins Unternehmen guckt und ich fange jetzt mal bei der Prozessoptimierung oder der Beschreibung, Dokumentation der nachhaltigkeitsrelevanten Prozesse an, dann habe ich ja da meistens als Auftraggeber These, so etwas wie Business Development, Vorstandsbüro, Legal ist sicherlich mit dabei oder es gibt auch schon eine CSR-Abteilung, die dort mit beteiligt ist. Und das sind im Wesentlichen Prozessoptimierer. Und die reden gern mit Juristen oder Ingenieuren oder mit technisch verständigen Personal. Und auf der anderen Seite ist die Berichterstattung sehr häufig im Beritt der Unternehmenskommunikation. Das sind auch ganz andere Menschen dann, die dann wieder den Auftrag für die Nachhaltigkeitskommunikation über an externe Partner übergeben oder es gerne auch selber machen und die dann im Unternehmen in solchen Projekten ja kooperieren müssen und zusammenarbeiten müssen. Und da ist natürlich es interessant, ob es dann tatsächlich Anbieter, ob von der Prozessseite oder von der Kommunikationsseite geben wird, die es schaffen, die gesamte Kette anbieten zu können. Einige werden das jetzt behaupten. Sie haben vorhin das Stichwort Kooperation genannt. Ist das für Sie so etwas wie der Königsweg, dass sich hier aus starken Prozess- und Kommunikatoren gemeinsame Initiativen ergeben, die ja teilweise schon im Entstehen sind?
Ja, da wird es darauf hinauslaufen. Sie haben einen Punkt jetzt noch nicht genannt, der bisher existiert. Das ist natürlich die Investor Relations. Also die Berichterstattung ist ja im Moment, da kommt sie ja auch her, natürlich finanzmarktgetrieben. Und da ist ja immer schon so, dass sowohl in den Unternehmen IR-Abteilungen eher die Content-Prozess-Denker sind und dann die Aufbereitung durch Kommunikationsabteilungen geschehen. Und so ist es ja auch im Dienstleistermarkt. Also wer macht eigentlich Geschäftsberichte, wer macht Integrated Reports, der arbeitet ja möglicherweise zunächst mal mit der Kommunikationsabteilung zusammen, wie Sie das schon sagen, weil doch die Aufträge vergeben werden. Aber der Content und die Struktur, also zumindest von den tabellarischen Teilen, kommt ja trotzdem immer noch von der ER und nicht von der Unternehmenskommunikation. Also dieses interne Zusammenspiel zwischen ER und Unternehmenskommunikation, die vielfach untersucht ist. Wir haben hier in Leipzig, macht der Kollege Hoffmann, das Center for Research in Financial Communication, die genau zu diesen Themen schon viel geforscht haben. Das wird genau im Moment erweitert um die Frage, wie kommen jetzt diese internen Player, sei das eben eine CSR-Abteilung, sei das ja Organisationsentwicklung, nicht nur. Ich glaube, es geht auch vielmehr hier um Technologie, um Optimierung, ganz klassische auch Berater, Beratungsunternehmen, interne Abteilungen, die schlicht laufend ja Produktionsprozesse, Sourcing-Prozesse optimieren. Das ist ja so die klassische interne Unternehmensberatung, die es auch macht, muss nämlich ganz neu sein. Und die sind natürlich diejenigen, die jetzt damit ins Spiel kommen und benötigt werden, wenn man an Integrated Reporting, an Nachhaltigkeitsberichte denkt, erstmal im Unternehmen. Und genau das spiegelt sich auf der Beraterseite wieder. Die haben natürlich jetzt auch Kompetenzen durch spezialisierte Berater. Also in diesem Konglomerat von verschiedenen intern Zuständigen und von den jeweils in der jeweiligen Community ja zuliefernden oder Expertise tragenden Beratern, das zu koordinieren, das wird die große Herausforderung sein. Die muss natürlich gelöst werden. Und nochmals, der geforderte Bericht ist ja nur ein Endergebnis. Wenn man nur den machen will, dann hat vielleicht die Kommunikation den Lead und muss das intern und extern zusammentragen. Wenn man das aber, was ich in vielen Unternehmen sehe, die es jetzt schon machen, eher auch als strategisches Projekt sieht, dann wird man natürlich das intern aufhängen und dann ist eigentlich eher unwahrscheinlich, dass die Unternehmenskommunikation den Lead hat, denn dann geht es ja wirklich um ja Geschäftsprozesse und deren Optimierung und dann spielt die Unternehmenskommunikation da mit. Und dann ist eben, wie gesagt, die Frage in einem Dienstleister-Setup, kann man da mit Koalitionen rangehen oder wird das erstmal intern, sagen wir, ausgehandelt und wer doch dort den Lead hat, der wird auch nachher so ein bisschen im Lead sein, welche Dienstleister dazugezogen werden. Also mein Gefühl ist, dass es viel stärker auf diese internen Konstellationen am Machtverhältnisse ankommt und dass die externen Berater sicherlich gut aufgestellt sind, das jeweils zu kennen, Pilotprojekte zu haben, aber ja, der Auftraggeber natürlich letztlich entscheiden wird, über welche Einflugschneise, sage ich mal, nachher auch hier die Dienstleistung angefragt werden.
Jetzt heißt das Ding ja, um es mal zusammenzufassen, Corporate Sustainability Reporting Directive von der EU-Kommission. Das wird schlicht und einfach zu mehr Berichtspflicht führen in 23 und davor natürlich, um berichten zu können, wie Sie zu Recht sagen, zu wesentlich mehr Prozessgedanken, Dokumentation, Beschreibung von Prozessen. Und wenn ich Sie recht verstehe, sehen Sie ein Stück weit mehr Marktmacht auf der Ebene der Prozesse, weil dort wird im Unternehmen zumindest der erste und der stärkere Aufwand zu betreiben sein, um Prozesse zu optimieren. Und auf der anderen Seite muss das Ganze eben auch reportiert werden. Dort gibt es bestehende Strukturen, oft aus dem Finance-Bereich heraus, weil man dort immer schon systemisch denken musste, Geschäftsberichte gemacht hat, Bilanzen dokumentiert hat etc. Und dort gibt es eine große Szene von Reporting-erfahrenen Spezialisten, die wiederum es gewohnt sind, Prozesse zu beschreiben und oft auch ein hohes Prozess-Know-how selber schon haben. Und dort wird sich eine große Grauzone jetzt bilden mit unterschiedlichsten Konzepten, wo sich der Prozessoptimierer mit einem Kommunikator zusammentut oder der Kommunikator Prozesswissen aufbaut. Und in den Unternehmen dürfen wir auch mit einer Reihe von Buying-Centern rechnen, wo also die, das Business Development mit IR und UK gemeinsam entscheidet, wie man den Prozess intern aufstellen will, aber auch gemeinsam mit externen Dienstleistern, sodass also an diesem großen Kuchen, der da mehr kommt, von ganz unterschiedlichen Feldern gebaggert wird. Und Sie haben gesagt, es kommen auch noch Dritte rein, die großen Wirtschaftsprüfer, die per se in dieser Richtung aufgestellten Beratungen, die auf jeden Fall dort auch ihr Stück abhaben wollen und die teilweise, gucken wir uns die Big Four an, teilweise auch schon Kommunikationsabteilungen aufgebaut haben, um da auch mit zugreifen zu können. Sehen Sie in diesem Konglomerat irgendwo so etwas wie den klaren Startvorteil? Oder sagen wir mal, es ist eher die Frage, wer macht es gut und wer findet die richtige Koalition?
Ich sehe im Moment da keinen Startvorteil. Nochmal, der Kunde wird entscheiden. Und in der idealen Welt, die habe ich jetzt ein bisschen hervorgestellt, so, ist natürlich die Möglichkeit, die Prozesse zu nutzen, um wirklich es zu optimieren. Aber es wird natürlich, würde ich mal vermuten, von denen, die jetzt da neu reinrutschen, von den kleinen Unternehmen, einige geben, die sagen, ja, ich mache meine Mindestanforderungen, mein Reporting, suche mir meine Zahlen zusammen und gehe nicht richtig in die Prozesse rein. Also das könnte ja auch eine Motivation sein, um zu sagen, da hat möglicherweise Kommunikation Legal den Vorteil. Die haben vielleicht bisher noch gar keine Investor Relations groß betrieben, wenn sie nicht börsennotiert sind, aber jetzt darunter fallen. Es wird sehr auf die Konstellation in den Unternehmen ankommen. A, wie da jetzt schon eben die Gewichte sind, wie die Erfahrungen sind, eben zum Beispiel Investor Relations mit Reporting schon stark aufgestellt oder eben noch gar nicht. Und B, auf die Motivation will man reingehen. In der idealen Welt, wenn man das wirklich als ausnutzen will, dann ist, glaube ich, ganz klar, sind die Strategen und gerade auch bei produzierenden Unternehmen natürlich diejenigen, die über Technologieoptimierung, Prozessoptimierung nachdenken, in der Vorderhand. Und da wird vieles dafür sprechen, wenn man das macht, sich auch noch von einem Wirtschaftsprüfer, der eh das schon macht, oder von einem Beratungsunternehmen die Restrukturierung machen, auch noch den Report mitverkaufen zu lassen, weil es ja im Gesamtkonstrukt sozusagen da nicht mehr budgetmäßig und anderes so relevant ist. Also wird man wahrscheinlich darin gehen. Diejenigen, die aber jetzt schon weiter sind, und das sind sicherlich die Großen, die machen ja jetzt auch schon Berichterstattung, die machen verschiedene Berichte, die haben ja schon Zuständigkeiten für Prozessoptimierung. Da wird in der Tat, wie Sie gerade sagen, sich das neu zusammenwürfeln und da muss man einfach sehen. Aber ich würde, wie gesagt, wirklich hier glauben, dass der Markt bestimmt wird von den internen Prioritäten und internen Konstellationen bei den Auftraggebern. Und das letztlich entscheiden wird, wie Sie sagen, wer geht überhaupt den Markt, wer kauft dann ein. Und dass man als Dienstleister-Allianz sich natürlich aufstellen kann, aber wenig Einfluss auf die internen Machtprozesse und Verteilung bei gerade interessanten großen Kunden hat.
Wir haben jetzt sehr stark eine entstehende Nachfrage und die Verteilung, wie wird sich also dann auch Marktmacht verteilen, wer wird die Aufträge geben, wer wird davon profitieren. Vielleicht abschließend noch ein kurzer Gedanke. Das Thema Nachhaltigkeit wird in jedem Fall davon profitieren und einen Schub erhalten, weil es einfach mehr im Brennpunkt, im Fokus steht und weil es eine Verpflichtung gibt. Es wird aber auch darum gehen, wie Nachhaltigkeit aufgeladen ist, mit was man darunter zu verstehen hat. Und da war es doch ganz interessant, wenn ein Grüner wie Anton Hofreiter für längere Laufzeiten jetzt für Kohlekraftwerke plädiert, ganz einfach, weil es aus sicherheits- und geostrategischen Aspekten, siehe Ukraine-Krieg, notwendig geworden ist. Also da hat sich sehr, sehr viel gerade aktuell in unserem Denken verändert. Und Nachhaltigkeit wird eher nicht nur eine Frage der Ökologie, sondern eben im Zusammenspiel mit Ökonomie und Sozialen, Klammer auf, war immer schon der Fall, Klammer zu. Aber es wird sehr viel stärker jetzt erkannt als eine Abhängigkeit dieser drei Größen voneinander. Kriegen wir da auch ein neues, viel pragmatischeres Bild der Nachhaltigkeit, Herr Zerfers?
Das ist natürlich der Blick in die Glaskugel. Aber ich glaube, man muss ja auch die EU-Nachhaltigkeitsrichtlinie, von der wir gesprochen haben, nochmal im Gesamtkontext sehen. Es gibt ja noch zwei weitere Initiativen. Und eine ganz interessante, über die, glaube ich, auf der Unternehmensführungsebene, was ich da gerade beobachte, auch in Aufsichtsräten stark nachgedacht wird, sind ja auch Klassifizierungen von Unternehmen und Branchen im übergeordneten Bereich, also jetzt nicht auf Prozesse, auf Indikatoren gesehen, im Hinblick auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Und da gibt es ganz interessante Dinge. Also Investments, auch die ganzen Indizes, wo man investieren soll, war natürlich die Rüstungsindustrie bis vor ein paar Monaten sozusagen auf dem absteigenden Ast. Jetzt ganz plötzlich, ne, nicht nur aufgrund von Investitionen, die zu erwarten sind aus geostrategischen Gründen, wird Nachhaltigkeit, genau wie Sie sagen, wieder anders definiert. Ne? Also Nachhaltigkeit heißt zunächst überhaupt mal, dass die Gesellschaften überleben können und dafür plötzlich auch andere Industrien auf der großen Ebene hineinkommen. Und das ist ja jetzt Ihre Frage. Was bedeutet das runtergebrochen auf Unternehmen, auf Energieverbrauch, auf andere Dinge? Und in der Tat ist zu erwarten, dass, aber meine These wäre noch auf der übergeordneten Ebene, dass wir überhaupt über bestimmte Branchen nachdenken, dass doch das Umdenken ansetzt und dass das dann natürlich auch runtergebrochen wird, so dass man auch manches, was hier kleinteilig zerlegt wird, ne, hier auch noch auf das letzte ausgedruckte Papier achten und ähnliche Dinge, möglicherweise mal vor einem größeren Kontext nochmal etwas revidiert wird. Wie weit das führt, wissen wir nicht, weil es natürlich es ist ja eine rechtliche Frage. Wir wissen, diese ganze Reporting-Sache wird ja auch stark kritisiert, weil sie natürlich einfach auch wieder innovationshemmend ist. Wir gehen natürlich in bestimmte Prozesse rein, die dann wieder vereinheitlicht werden. Das kann in der Gesamtsicht natürlich Ziele ja auch erleichtern. Auf der anderen Seite natürlich auch Flexibilität, also nicht nur Kosten, sondern Flexibilität, Innovation, Bremsen, klassisches altes Argument. Und hier den richtigen Mittelweg zu finden, das ist, glaube ich, eine gesellschaftliche Debatte, auf die wir gespannt sein können. Im Ganzen können wir natürlich in eine Glaskugel schauen. Wenn man runterschaut, nochmal um zum Anfang zu kommen, was heißt das eigentlich für Kommunikationsabteilungen oder für Kommunikationsagenturen? Wie gesagt, ein paar Standardprozesse wie Reisen, Papierverbrauch, Lichtverbrauch, irgendwie in Gebäuden. Das können wir jetzt schon optimieren in einem bestimmten Hebel, sollte man sicherlich auch tun. Andererseits, der Gesamtimpact ist natürlich nicht so groß, weil schlicht Beratungen oder interne Serviceabteilungen wie Kommunikation auf die gesamtökologischen oder auch sozialen Impact von Großunternehmen schlicht einen marginalen Anteil haben. Ne? Aber auch das zählt natürlich. Auch hier ist aber dann die Frage, was wollen wir erreichen? Und auch die Kommunikation, darauf nochmal zurückzukommen, hat ja konkrete Ziele. Und wenn mein konkretes Ziel ist, eben auch etwas zu wandeln, nicht nur in der Wirtschaft, auch in der Gesellschaft, dann muss ich natürlich aufpassen, dass ich mich nicht sozusagen dass die Orientierung nur an irgendwelchen Nachhaltigkeitszielen, ich kann nur noch digital kommunizieren, ich darf nicht mehr reisen, was auch heißt, ich darf nicht mehr persönlich kommunizieren, vielleicht mein eigentliches Ziel, was ich im Wandel haben will, aus den Augen verliere. Und so auf den Punkt zu bringen, wir reden ja heute über das, was wir lange nicht mehr geredet haben, was gerade in Deutschland mal ausgeblendet wurde, Propaganda. Bernays hat damit ja mal angefangen und natürlich ist strategische Kommunikation auch im Militär auch lange bis heute vernachlässigt von den Kommunikationswissenschaften, auch natürlich von unseren Berufsverbänden, ja sozusagen die Kür, auch an dem man sieht, ob Kommunikation wirkt. Und wenn Kommunikation dadurch wirkt, dass wir nicht mehr, was heute geredet wird, nur im digitalen Raum kommunizieren, weil das Internet ausfällt und wir wieder Flugblätter über der Ukraine abwerfen oder woanders, ist das ja nicht ausgeschlossen, dass das eine wirkungsvolle Kommunikation ist. Also um das mal so ein bisschen plastisch zu zeichnen, man muss diesen Gegenpol auch in der Kommunikation zwischen Ressourcenverbrauch und Wirkung für, ich sag mal, relevante und gute Ziele natürlich im Blick halten und darf sich nicht jetzt hier auch durch einseitige Diskussionen von dem gesamthaften Ziel abhalten lassen. Und genau das haben Sie angesprochen auf der übergeordneten Ebene. Also auch diese Nachhaltigkeitsrichtlinie muss eben im Kontext gesehen werden mit übergeordneten Fragen, in welche Bereiche der Wirtschaft wir investieren, wie wir wirtschaftliche, gesellschaftliche, ökologische Ziele abwägen. Das ist eine Aufgabe, da können Einzelne nur einen Beitrag leisten, aber klar, für Kommunikatoren sollte man das große Ganze schon im Blick behalten.
Lieber Professor Zerfass, ganz herzlichen Dank für diesen Blick in die Glaskugel und sicher abschließend die Erkenntnis, dass eben Ökologie, Ökonomie und Soziales nicht in ihren Zielen immer in eine Richtung gehen und dass auch wir Deutschen es lernen müssen, mit Widersprüchen zu leben, die klar zu benennen und dann eben auch Entscheidungen zu treffen, die mal mehr in die eine, mal mehr in die andere Richtung gehen. Und da hat eben keine Seite, keiner dieser drei Schenkel unseres Dreiecks immer die Priorität oder das Primat. Und das haben wir gerade auch durch den Ukraine-Krieg, aber auch in Covid und Klimawandel kriegen wir das ganz deutlich vor Augen geführt. Ganz herzlichen Dank für diese klaren Worte heute und für die Teilnahme. Wir freuen uns sehr und ich sage ganz herzlichen Dank, Professor Zerfass, heute hier in unserem Podcast.
Vielen Dank.
Mehr zu Professor Zerfass und seiner Forschung finden Sie auf seiner Webseite www.zerfass.de. Das Thema Sustainable Communications wurde im Forschungsprojekt Communications Trendradar 2021 als wichtiges Zukunftsthema identifiziert. Die Studie hat Professor Zerfass gemeinsam mit seinem Team und Professor Stefan Steglitz von der Universität Duisburg-Essen umgesetzt, die von der Akademischen Gesellschaft für Unternehmensführung und Kommunikation gefördert wurde und auf der Webseite www.akademische-gesellschaft.com abrufbar ist.